Liebe Freunde der Osteopathie und des DOOC, ich sitze hier heute endlich mit Peter Sonntag und freue mich total darüber, dass ich dich hier heute interviewen darf. Denn Peter hat schon ganz, ganz viel für Osteopathie getan, obwohl er gar kein Osteopath ist, gelernt. Inzwischen ist er vielleicht schon einer. Und
sicher nicht.
Und du bist der Mann von Norimita und bist schon irrsinnig lang in diesem osteopathischen Feld unterwegs und organisierst ganz, ganz tolle Kurse, was total wichtig ist für die Osteopathie, war und immer noch ist. Und wie ist denn das aber dazu gekommen? Wann hast du angefangen und warum Kurse zu organisieren?
Das war mehr aus Versehen. Ja, das war wirklich mehr aus Versehen. Das ist inzwischen, wie du sagtest, schon ein paar Jahre her. Ich glaube, das ging los 1998, 99, dass Nori mit ihrer damaligen Kurspartnerin, immer noch Freundin, Kollegin Eva Möckel, hatten sich entschlossen, gemeinsam Pädiatriekurse anzubieten.
Damit fing das an mit den Pädiatriekursen.
Damals fing das an mit den Pädiatriekursen und die schrieben die Einladung quasi mit der Hand oder Fotokopien. Und ich sah irgendwann so im Vorbeigehen, dass die beiden da saßen und Briefumschläge mit der Hand adressierten. Und ich sagte dann in meinem jugendlichen Leichtsinn, lass mich das mal machen, ich habe einen Computer. Ja, und so fing das an. Das fing an mit einer kleinen Adressdatenbank und ich sag mal so ein oder zwei Kurse im Jahr. Zuerst mal so als Hilfestellung eben solche banalen Dinge und das wurde nach und nach mehr. Aber ich kann sagen, dass ich da versehentlich qua Ehepartnerin sozusagen nebenberuflich reingerutscht bin.
Und wie viele Kurse sind das jetzt ungefähr im Jahr, die du da organisierst? Nur eine Idee zu bekommen?
Ich versuche mal nachzuzählen, also schwankt ein bisschen, aber ich sag mal, das ist so in der Größenordnung von ungefähr 35 Kursen im Jahr.
Das sind richtig viele Kurse und das Tolle an deinen Kursen ist ja, dass die so top organisiert sind zum einen und dass es immer top Leute sind, die versuchen Osteopathie zu vermitteln, wie es Dr. Still gedacht hat. Und du hast ja schon so viele Kurse auch miterlebt, inzwischen auch schon ein gutes Verständnis für Osteopathie, oder?
Also ich sag mal, ich habe ein gefährliches Halbwissen. Weiter würde ich mich da wirklich nicht aus dem Fenster legen.
Ich glaube, du untertreibst.
Aber nein, wirklich nicht. Also ich denke, wir sprechen natürlich viel darüber. Und das ist natürlich auch ein großer Teil unseres Privatlebens oder andersrum. Ich glaube, wir haben den Luxus, eine gute Work-Life-Balance hinzukriegen, wobei wir nicht immer unterscheiden, jetzt ist Arbeitszeit, jetzt ist Freizeit, sondern viele Gespräche, auch am Familientisch, die gehen natürlich um Osteopathie. Und Nori teilt natürlich auch viel von ihrem Verständnis, ganz banal von Praxiserlebnissen bis hin zu natürlich, was sie in Kursen vermitteln möchte. Mhm. Und ich denke, so auf einem ganz bestimmten Level, was so ein Feeling angeht, was so ein Approach angeht, wie man auf seine Patienten zugeht, dafür habe ich natürlich ein ganz grundsätzliches Verständnis und da sind wir auch auf einem Level, muss ich sagen. Also das entspricht auch mir und meiner Persönlichkeit. Nori sagt dann immer, ja, aus dir wäre auch ein guter Osteopath geworden, aber da muss ich wirklich sagen, da habe ich jetzt nicht die Ambition und auch nicht mehr die Zeit, das zu tun.
Und hast ja auch genug zu tun.
So sieht's aus, ja.
Und das Verständnis, von dem du gerade sprachst, kannst du das manchmal in andere Bereiche transportieren?
Natürlich, also ich denke, ja, wie soll ich das sagen? Das hat auch was damit zu tun, dass die Trennung von Beruf und Alltag oder von Beruf und Leben gar nicht so eindeutig zu definieren ist. Mhm. Ich denke, auch so wie ich das verstehe, dieser Ansatz, wie Osteopathie gedacht und gelebt wird, der findet natürlich auch in ganz verschiedenen anderen Lebensbereichen statt. Mhm. Und Das ist also nicht Arbeit und das ist nicht Technik und das ist nicht, jetzt macht man erstens, zweitens, drittens, sondern das ist ja mehr auch ein Lebensgefühl oder die Frage, wie respektvoll geht man mit seinen Mitmenschen um. Und ich denke, das zieht sich natürlich durch viele andere Lebensbereiche auch.
Wenn wir nochmal zurückgehen zu den Anfängen, wo du dann erst die Pädiatriekurse organisiert hast, wie ging es dann weiter? Weil das waren ja nicht von Anfang an so viele Kurse wie jetzt.
Nee, das war auch, das war auch, wie gesagt, gar nicht so geplant. Also ich war natürlich hauptberuflich tätig. Ich habe sozusagen zwei technische Berufe eigentlich von Haus aus und ich war als Industriedesigner tätig, auch viele Jahre in dem Beruf. Und das mit den Kursen, das hatte ich in den Anfangsjahren so mal nebenher gemacht. Und das ging auch eine Zeit lang ganz gut und vertrug sich auch ganz gut, bis Nuri und Eva irgendwann das Handbuch der pädiatrischen Osteopathie auf den Markt brachten. Also vorher waren es, ich weiß gar nicht mehr, wie viele Kurse. Also es war eine überschaubare Anzahl pro Jahr. Und die waren auch immer voll, das war auch ganz schön, aber das ließ sich noch so handhaben. Und nachdem das Buch auf den Markt kam, explodierte die Nachfrage.
Okay.
Und dann waren die Kurse hinterher immer noch voll, natürlich. Wir mussten auch so reagieren, dass wir mehr Kurse anboten. Und ich glaube, das war irgendwann um die Zeit, als es dann nicht mehr vier Kurse, sondern zweimal vier Kurse wurden. Das war das eine. Aber zum anderen, und das ist auch Teil der Aufgabe und das unterschätzt man, ist, wie kanalisiere ich die Nachfrage und wie, gar nicht respektlos gemeint, wie verwalte ich die Enttäuschung? Also wie, wie adressiere ich auch die Leute, die vielleicht zum zweiten, dritten Mal versucht haben, in diesen Kurs zu kommen und der ist immer noch, der ist immer wieder voll und die schaffen das nicht. Das ist, weil ich habe auch, ich könnte ja sagen, ach komm, mir doch egal, wenn du, ne? Aber das ist auch nicht mein Anspruch, sondern ich versuche jedem auch wenigstens die Hilfestellung zu geben, die er oder sie braucht, das auch in absehbarer Zeit zu schaffen. Und das ist natürlich nicht nur 1:1 Kommunikation, sondern dann fing ich auch an zu sagen, okay, wie schaffst du das, dass irgendwie Nachfrage mal Faktor 5 in diese Kurse kommen und gleichzeitig eine gewisse Gerechtigkeit walten zu lassen. Also wer zuerst kommt, mal zuerst, ist natürlich ein Prinzip, was sehr transparent und sehr offen und sehr klar ist. Aber wir haben damals die Kurseinladung teilweise noch per Post geschickt. Jetzt hast du welche, die wohnen in der Großstadt, die haben es morgen, und welche auf dem Dorf, die kriegen sie erst vier Tage später und die gucken grundsätzlich in die Röhre. Und ich habe mir da die wildesten Dinge ausgedacht, auch mit, was weiß ich, eine Kursplatzreservierung, wenn du dich innerhalb von, und so möchte ich gar nicht vertiefen. Inzwischen haben wir immer noch ein System, was glücklicherweise, glaube ich, die Nachfrage ist noch stärker geworden, aber es einigermaßen gut funktioniert. Es ist allerdings auch schwierig, das zu kommunizieren und viele wollen auch gar nicht da so sehr einsteigen, kann ich auch verstehen. Das heißt, die Enttäuschung, ich habe es jetzt 3 oder 5 Mal versucht und bin immer noch nicht in dem Kurs, das geht doch bei euch gar nicht mit rechten Dingen zu. Mit solchen Vorwürfen werde ich natürlich immer noch gelegentlich konfrontiert. Aber im Großen und Ganzen kriegen wir das, glaube ich, ganz gut hin und die meisten haben auch ein gewisses Verständnis dafür. Und ganz viele, das merke ich auch, die einfach die gebotene Informationen auch annehmen, die haben auch eine steile Lernkurve und die schaffen es auch relativ zügig in die Kurse zu kommen. Und was natürlich auch ein Segen war, deswegen sage ich die Post auf dem Dorf nur alle 3 Tage, wir haben natürlich inzwischen uns da ganz anders aufgestellt und sind, und das ist ein Segen, weitgehend papierlos unterwegs. Das ist natürlich nicht nur für die Umwelt gut, sondern das ist auch gut, weil wir sozusagen in gewisser Weise, wir verschicken die Sachen nur noch per E-Mail, man meldet sich auch nur noch im Internet an. das ist für alle die gleichen technischen Voraussetzungen und von daher da auch eine gewisse Gerechtigkeit.
Geht dann auch viel schneller einfach.
Geht auch viel schneller und spart viel Papier und viel Platz. Ich muss nicht mehr pro Jahr 3 Meter Aktenordner irgendwo einlagern.
Ich glaube, das stellt man sich, also das hält man sich gar nicht so vor Augen, wie viel Aufwand das bedeutet. Wir waren letztens beim VOD und da sagten die uns, dass es eine Person gibt, die nur diese Nachweise für die Kurse verwaltet und dann die Punkte zuordnet. Und das sind da mega viel Papiere, die da täglich ankommen. Wahrscheinlich ist das so ein bisschen ein ähnliches Thema dann, das zu verwalten. Okay, und dann gab es aber noch andere Kurse als Pädiatriekurse. Wieso hast du dann auf einmal andere Kurse gemacht?
Ja, das war eigentlich aus der Not geschuldet. Es war quasi eine ganz normale kausale Kette. So in der Retrospektive betrachtet, war so, die Pädiatriekurse wurden immer mehr. Mhm. Und ich war ja nun mal drin im Boot. Dazu kam das Mieter Möckel. Ich war als Subunternehmer tätig seinerzeit. Die machten ja auch noch die BLT-Kurse vom SECO in der Preußer Mühle und die organisierten die mit. Und die Aufgaben hatte ich zum Teil auch noch mit übernommen, jedenfalls die administrativen Geschichten. Mhm. Und das wuchs sozusagen immer mehr an. Und irgendwann wurde es ein bisschen viel, um das nochmal nebenher wirklich zu machen. Und eines Morgens um 2, als ich Kurseinladungen eintütete oder irgendwie, da trat ich so neben mich und sagte, was machst du hier eigentlich? Und dann kam ich an einen Punkt, wo ich entscheiden musste, was ich in der Zukunft auch in welchem Umfang weitermachen möchte. Mhm. Und da habe ich einfach für mich beschlossen, und das soll nicht nur eine Schmeichelei sein, sondern das ist tatsächlich so, Osteopathen sind die netteren Menschen, mit denen gehe ich lieber um als mit Designkunden beispielsweise. Und habe sozusagen mich dann dazu entschlossen, hauptberuflich eigentlich für mich völlig berufsfremdes Feld zu beackern.
Was dir aber Spaß bringt.
Absolut, absolut. Mhm. Und ich, was heißt ich glaube, man hat, und das kenne ich aus meinem Beruf auch, du brauchst, wenn du Projekte betreust, die komplex sind, dann musst du Kommunikationsskills haben. Mhm. Und du brauchst ein gewisses administratives Talent, damit wirklich die Dinge, die du brauchst, auch zur richtigen Zeit am richtigen Ort sind. Und das sind natürlich Sachen, die kannst du eins zu eins übertragen, auch in gerade diese Thematik. Und alles Weitere kam. Das kam sozusagen zwangsläufig, denn als ich mich entschlossen hatte, das nur noch zu machen, waren wir, jetzt plaudere ich aus dem Nähkästchen, waren wir in einem innerfamiliären Konflikt, weil der Organisator, der natürlich auch ein bisschen Geld damit verdienen wollte, der sagte zu seiner Frau, du musst mehr Kurse machen. Und der gute Ehemann, der sagte, Nuri, arbeite nicht so viel. Und das ist ein Konflikt, den kann man nicht auflösen, das ist ganz klar. Und dann kamen wir an einen Punkt, wo wir sagten, okay, jetzt machen wir ein eigenes Institut, also Mieter Sonntag haben wir gegründet als GbR. Und das, also mit allem, was dazugehört. Ne? Du musst dich natürlich bei den Behörden anmelden, kennst du selber. Ne? Und Umsatzsteuerbefreiung etc. pp. Das ist, haben wir vernünftig aufgestellt.
Ist ein Aufwand.
Genau. Und ich wusste damals, ich hatte das ja schon ein paar Jahre gemacht, ich wusste genau auch, was ich technisch brauchte. Habe also nach meinen Spezifikationen eine Datenbank programmieren lassen. Und dann waren wir sozusagen auch administrativ in der Lage, externe Lehrerinnen einzuladen. Und das hat den Konflikt natürlich absolut entschärft und mir auch die Möglichkeit gegeben für ein gewisses Wachstum. Mhm. Und oder was heißt mir? Uns natürlich, weil das ist Mieter Sonntag. Das ist auch tatsächlich so, dass wir uns das entsprechend aufteilen, weil Nuri ist quasi für die fachliche Seite zuständig und ich bin für die administrative Seite zuständig. Und da wir uns beruflich wie im Leben gut verstehen, klappt das auch mittlerweile seit weit über 10 Jahren eigentlich sehr, sehr gut.
Ja, richtig gut. Und das ist nicht nur gut für euch, sondern eben für das ganze osteopathische Feld und auch für die Leute, die herkommen können dann. Ne?
Das sagst du so, das nehme ich natürlich gerne an, aber ich lehne mich nicht so weit aus dem Fenster, um das zu beurteilen.
Na, ich weiß, dass die Leute, die die Kurse besuchen, begeistert sind und ich kenne die Inhalte der Kurse im Großen und Ganzen und ich kenne auch einen Großteil die Dozenten und die sind ja auch froh, dass sie hier so eine tolle Infrastruktur haben und so gut betreut werden von dir und so tolle Teilnehmer dann hier finden. Das
ist auch toll. Also deswegen, wir sitzen hier, weiß man vielleicht nicht, wir sitzen hier im Kursraum, wir haben auch gerade Kurs, es ist Mittagspause.
In Altona, in
Hamburg. Das ist ein Punkt, der mir auch sehr wichtig ist, tatsächlich auch persönliche Ansprache und auch so oft wie möglich auch bei den Kursen persönlich vor Ort zu sein. Ich habe sozusagen mein Büro dabei. Ich habe ja die Möglichkeit, auch relativ ortsunabhängig zu arbeiten, was nicht direkt mit den Kursen zusammenhängt. Und deswegen finde ich das eigentlich ganz toll, auch bei den Kursen zum Teil wenigstens vor Ort zu sein. Und die Leute, für die wir das machen, auch persönlich kennenzulernen. Mhm. Und da sind ganz natürlich, wichtig. Weil, wie du sagst, also teilweise sind die Kurse auch so, dass die Rückmeldungen sind und sagen, toll und wirklich super. Das heißt, die kommen nicht einmal und nie wieder, sondern die kommen auch mehrfach. Mhm. Und das heißt, alleine daraus sind schon unheimlich nette Bekanntschaften und auch Freundschaften entstanden.
Mhm. Und Osteopathen sind meistens nette Leute, wie du schon sagtest. Entschuldige.
Ja, und das hatte ich damals schon. und das könnte ich sozusagen immer noch bestätigen.
Was ist es eigentlich, was du an Osteopathie magst?
stellst du jedem die Frage?
Ja.
Wie gesagt, ich glaube, der grundsätzliche Ansatz und wieder aus dem gefährlichen Halbwissen heraus, weil, wie gesagt, ich bin kein Osteopath, ich kann das ja nur als begleitender und auch als Patient beurteilen. Aber ich denke, ich werfe so ungern mit Worthülsen um mich, aber es ist so der ganzheitliche Anspruch eigentlich, dass du nicht nur auf Details guckst und daran rumpräparierst, sondern dass du den Menschen, den Patienten als Ganzes betrachtest, sowohl als ganzes System mit seinen Körperfunktionen, als natürlich auch als Menschen, der dahinter steht. Mhm. Ich behaupte nicht, dass das alle OsteopathInnen so machen, aber viele von denen, die zu uns kommen, ich denke, die sind mehr oder weniger auf diesem Weg und teilen das auch.
Und hast du, ich stelle jetzt nicht alle Fragen, die ich den anderen Osteopathen stelle, aber...
Das will ich hoffen.
Aber hast du eine Vision für Osteopathie als Nicht-Osteopath von außen betrachtet?
Also Vision ist ein großes Wort. Ja, ich sag mal, ich hätte Ziele, die ich aber nur im... ich sag mal, eher unterstützend begleite als selber verfolge, weil das ist eine Frage der Politik und der Gremien. Aber ich würde mir wünschen, dass die Osteopathie wirklich als eigenständiges Berufsfeld anerkannt wird und das nicht als, ich sag mal, weisungsgebundene unterhalb der Schulmedizin, sondern wirklich als eigenes Feld, die sozusagen das, was sie können und wissen, auch entsprechend anwenden können und dafür auch eine Wertschätzung erfahren. Mhm. Auch auf politischer Ebene, die sozusagen über Lippenbekenntnisse hinausgeht, sondern sagen, okay, Osteopathie ist ein anerkanntes Berufsfeld. Das ist natürlich begleitet mit bestimmten Qualitätskriterien. Es gibt da schon viele Bestrebungen, das weißt du besser als ich auch, was die Ausbildung angeht oder was sozusagen auch das Beibehalten eines bestimmten Qualitätsniveaus angeht. Mhm. Ich meine, da sind wir natürlich auch mit im Boot, weil gerade als postgraduale Fortbildungsanbieter sind wir da natürlich mit drin, weil die Leute brauchen natürlich auch ihre Punkte. Aber das nochmal aus Japan sind nette Menschen und unsere besonders, weil ich da das Gefühl haben darf und dafür bin ich auch dankbar und deswegen bin ich auch gerne mit dabei, weil das Leute sind, die kommen, weil sie was lernen wollen, weil sie sich auch weiterentwickeln wollen und nicht, weil das Arbeitsamt sie schickt.
Ja.
Und das ist super angenehm.
Macht es auch eine ganz andere Qualität dann und viel mehr Freude. Peter, vielen Dank für all deine Arbeit, die du schon so lange leistest. Ich hoffe, dass das noch lange so weitergeht. Und auch vielen Dank für das Gespräch.
Sehr gerne. Ich danke dir.